1609 benutzte Galilei zum ersten Mal das Teleskop. Und was er beobachtete und niederschrieb, bewies, dass sich Aristoteles mit seiner Vorstellung vom Aufbau des Weltalls geirrt hatte. Die römische Kirche griff Galilei und Kopernikus nicht etwa deshalb an, weil deren Thesen der Bibel widersprochen hätten. Kopernikus und Galileis Thesen leugneten vielmehr die aristotelischen Elemente, die Teil der kirchlichen Lehrmeinung geworden waren. Kopernikus lehrte, die Erde drehe sich um die Sonne und nicht die Sonne um die Erde. Und Galilei verteidigte die Vereinbarkeit von Kopernikus' Thesen mit der Bibel. Aufgrund seiner Verurteilung durch die römische Inquisition im Jahre 1632 wurde Galilei gezwungen zu widerrufen. Aber seine Schriften bezeugten weiterhin nicht nur, dass Kopernikus Recht, sondern auch, dass Aristoteles Unrecht hatte. Blaise Pascal brachte eine Quecksilberröhre auf einen Berg und maß die Veränderungen des Quecksilberspiegels im Verhältnis zur Höhe des Berges. Auf diese Weise schuf er das erste funktionierende Barometer. Manche halten Pascal auch für den größten französischen Prosaisten, der je gelebt hat. Er sah den Menschen nicht als verloren an, wie ein Staubkorn im Universum, das doch so viel größer und komplizierter ist, als man je geahnt hatte. Denn der Mensch kann ja die Sterne begreifen, die Sterne aber begreifen nichts. Abgesehen davon ist für Pascal der Mensch etwas Besonderes, denn Christus ist am Kreuz für ihn gestorben. Was ich hier in meiner Hand halte, ist nicht der sprichwörtliche Apfel, der angeblich auf Newtons Kopf gefallen ist. Was ich hier habe, ist ein schwereres Objekt, das ihn erschlagen hätte. Lasse ich es aus meiner Hand, so fällt es auf den Boden. Aber da, was war das für ein zweites Geräusch? Ich wiederhole es. Das war natürlich nur das Echo. Newton errechnete die Geschwindigkeit des Schalls mittels Messung der Zeit, die der Schall braucht, um über eine bestimmte Entfernung als Echo zurückzukommen. Weiter kam er zu dem Schluss, dass es eine überall gültige Anziehungskraft gibt, zwischen allen Körpern unseres Universums. Er nannte sie Schwerkraft. Newtons mathematische Grundlagen der Naturphilosophie wurde eines der einflussreichsten Bücher in der Geschichte des menschlichen Denkens. Man hat gesagt, die Wissenschaftler des 17. Jahrhunderts hätten nur ein Interesse am Wie gehabt und nicht am Warum. Das stimmt nicht. Für Newton und viele andere Wissenschaftler jener Epoche war die Frage nach dem Warum ganz unproblematisch, weil Newton von der Existenz eines persönlichen Gottes ausging, der das Universum geschaffen hat. Newton hatte ein intensives Interesse an der Bibel, denn er war der Ansicht, derselbe Gott, der das Universum schuf, hatte auch den Menschen mit der Bibel die Wahrheit gegeben. Newton und die anderen Männer jener Epoche wären sehr erstaunt gewesen über jeden, der sich so intensiv mit dem Wie beschäftigte, ohne gleichzeitiges ebenso starkes Interesse am Warum. Francis Bacon, Jurist, Schriftsteller und Lordkanzler von England, legte großen Wert auf sorgfältiges Beobachten und auf systematisches Sammeln von Informationen zur Entschlüsselung der Naturgeheimnisse. Auch er nahm die Bibel sehr ernst, einschließlich des Sündenfalls, der Auflehnung des Menschen in der Geschichte.
Durch den Sündenfall verlor der Mensch zugleich seine Unschuld und seine Herrschaft über die Schöpfung. Beide Verluste können sogar in diesem Leben teilweise gut gemacht werden. Der erstere durch Religion und Glauben, der letztere durch die Künste und Wissenschaften.
Für diese Begründer der modernen Wissenschaft ist der Mensch trotz seiner Wissenschaft keineswegs autonom. Er soll sorgfältig studieren und lernen, wie die Bibel die Geschichte erklärt und den Kosmos. Und dennoch, Kunst und Wissenschaft sind unveräußerliche Werte vor den Menschen und vor Gott. Das ergab einen starken Auftrieb für die schöpferischen Bemühungen der Wissenschaftler. Das war nicht mehr bloß vorübergehend, sondern besaß Dauer. Gott selbst in seiner Güte hatte beschlossen, der Mensch solle die Natur beherrschen, und für Bacon gehörte die Wissenschaft dazu. Die Erforschung dieser Welt war der Mühe wert, denn sie bedeutete die Erforschung von Gottes wunderbarer Schöpfung. Um wieder Bacon zu zitieren:
Niemand, sei es aus falscher Bescheidenheit oder gekünstelter Zurückhaltung, darf denken oder die Meinung vertreten, dass man das Buch vom Wort Gottes oder das Buch von Gottes Werken zu viel studieren oder zu gut kennen könnte.
Das Buch vom Wort Gottes ist natürlich die Bibel. Das Buch von Gottes Werken ist das Universum, das Gott erschaffen hat. Es gab keine Trennung zwischen der Sphäre des Religiösen und den Künsten und Wissenschaften. Die Tradition Bacons und Newtons blieb bis zum Ende des 19. Jahrhunderts lebendig. Der experimentelle Physiker Michael Faraday war Christ. Er war überzeugt, dass die Geheimnisse von Gottes Schöpfung zur Freude aller Menschen da seien. Darum veranstaltete er seine berühmten öffentlichen Demonstrationen. Man kann die physikalische Welt erforschen wie ein aufgeschlagenes Buch, denn Gott gab ihr die Ordnung und uns gab er das Verlangen, diese Ordnung zu erforschen. Das gilt nicht nur für eine Elite von Wissenschaftlern, sondern für alle Menschen. Nicht alle Wissenschaftler früherer Zeiten waren konsequente Christen. Viele waren es, aber alle lebten jedenfalls innerhalb der Denkformen, wie sie von der Christenheit hervorgebracht worden waren. In dieser Hinsicht gab es für den menschlichen Forschergeist eine Basis, von der er ausgehen und sich weiterentwickeln konnte. Da die Wissenschaftler wussten, dass die Welt von einem vernünftigen Gott erschaffen worden war, konnten sie von einem christlichen Fundament aus mit Zuversicht an die Arbeit gehen. In der Erwartung nämlich, dass sie imstande sein würden, etwas herauszufinden über die Welt, durch Beobachtung nämlich und Experiment. Ohne diese Basis, ohne dieses Fundament wäre die moderne westliche Wissenschaft nie geboren worden. Ohne diese Basis ist die chinesische Wissenschaft, trotz ihres vielversprechenden Beginns, nie zur vollen Blüte gekommen. Es gab keine Zuversicht, dass das Geheimnis der Naturgesetze je enträtselt und gelesen werden könnte, weil man keine Gewissheit hatte, dass ein göttliches Wesen, doch weitaus vernünftiger als wir selbst, jemals solch einen entschlüsselbaren Code formuliert haben könnte. Dies sind die Worte von Joseph Needham, einem Experten auf diesem Gebiet. Dasselbe kann man auch von den arabischen Wissenschaftlern sagen. Ohne eine christliche Basis verloren sie schließlich das Interesse an der Wissenschaft. Das christliche Fundament behinderte die Wissenschaft also nicht. Vielmehr machte es die moderne Wissenschaft überhaupt erst möglich. 1962 sagte Robert Oppenheimer, die moderne Wissenschaft entstamme der christlichen Lebensform. Sein Spezialgebiet war die Atomenergie. Er war auch Direktor eines Forschungsinstituts der Princeton University. Alfred North Whitehead, ein weithin bekannter Mathematiker und Philosoph, hat gesagt, das Christentum sei die Mutter der Wissenschaft. Dieses Wort trifft zu. Und zwar sowohl auf die vorreformatorische Kirche als auch auf die Lehre der Reformatoren. Beide sagten, das Universum sei von Gott erschaffen worden und dass Gott ein Gott der Vernunft sei, denn die Bibel sagt, dass er das ist. Man könnte einwenden, die Wissenschaft sei jetzt in ein neues Stadium gelangt, in dem die Vorstellung von einem geordneten Weltall überholt ist. Es wird oft gesagt, dass die Weltanschauung des Relativismus, sie kennt keine absoluten Werte und danach ist alles relativ, untermauert werde von Einsteins Relativitätstheorie. Aber das ist falsch. Einstein sagt, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant bleibe im Vakuum überall im Universum. Daher ist nichts weniger relativ als die Einsteinsche Relativitätstheorie. Einstein selbst lehnte eine derartige Denkweise entschieden ab.
Ich kann nicht glauben, dass Gott mit dem Kosmos Würfel spielt.
Wir leben tatsächlich in einem Weltall von Ursache und Wirkung. Wenn dieses Raumfahrzeug fliegen soll, muss es konstruiert sein im Hinblick auf die im Weltall gültige Ordnung. Wenn irgendetwas passiert, was immer unser Glaube sein mag, wir suchen nach etwas, das zuvor passiert ist, das als Begründung dient. Wäre das nicht möglich, könnte man nichts begründen. Und Wissenschaft könnte man nicht zuverlässig betreiben. Weil wir in einem Universum leben, in dem jede Ursache eine Wirkung hat, kann dieses Raumfahrzeug tausende von Kilometern fliegen und genau im Ziel landen. Die Ursache Der Flug des Raumschiffes ist genau vorherbestimmt. Die Wirkung, es landet, wo es landen soll. Wir wissen, dass wir in einem Weltall leben, das viel komplizierter ist, als die Menschen mitsamt den Wissenschaftlern es sich einst vorgestellt haben. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass es vom Zufall gesteuert wird. Was für ein Bild vom Universum hatten Galilei, Newton, Faraday und andere, die auf einem christlichen Fundament standen? Sie hielten das Universum für ein offenes Universum, weil Gott und die Menschen nicht winzige Teile einer alles umschließenden kosmischen Maschine sind. Darin steckt eine tiefe Erkenntnis. Die Maschine, sei es die kosmische Maschine oder die vom Menschen hergestellte, beherrscht uns nicht und bedroht uns nicht, weil diese Maschine eben nicht alles umschließt. Es gibt einen Bereich, wo der Mensch Mensch sein kann. Später, als das christliche Fundament verloren ging, wurden die mechanischen Gesetze von Ursache und Wirkung, die bis dahin auf Chemie, Astronomie und Physik angewandt wurden, nun auch ebenso bezogen auf den Menschen und auf die Gesellschaft. Die Wissenschaftler von früher, die Begründer der modernen Wissenschaft, hätten dieses Konzept niemals akzeptiert. Hand in Hand damit gab es nun auch keinen Platz mehr für Gott, aber gleichermaßen auch keinen Platz mehr für den Menschen als Menschen. Der Mensch starb und die Liebe starb. Es gibt keinen Platz für die Liebe in einem total geschlossenen System von Ursache und Wirkung. Und es gibt keinen Platz für Moral und keinen Raum für die Freiheit des Menschen. Es gibt keinen Raum für die Bedeutung des Menschen. Der Mensch wird zur Null. Das Leben verliert seinen Sinn und seine Bedeutung. Die ältere Vorstellung vom Menschen als Beobachter der Natur wurde ausgehöhlt von der Auffassung, der Mensch sei genauso ein Beobachtungsobjekt wie die gesamte übrige Natur auch. Darwin behauptete in seinem Buch über die Entstehung der Arten, dass sich alles Leben aus einfachsten Formen entwickelt habe, durch das Überleben der jeweils Stärksten. Die Vorstellung von einer ununterbrochenen Linie von Molekülen zum Menschen, auf nichts beruhend als auf Zeit und Zufall, beantwortet weder die Frage nach dem Wie noch die nach dem Warum, die Newton und Bacon beschäftigt haben. Murray Eden, Professor für Mathematik, betrieb statistische Untersuchungen, die anzeigen, dass purer Zufall keineswegs die biologische Vielfalt dieser Welt aus dem Chaos hätte hervorbringen können, ganz gleich in welcher Zeit. Eine führende naturwissenschaftliche Zeitung diskutierte Murray Edens Arbeit unter dem Titel »Mathematiker stellen Darwinismus in Frage«. Gab es überhaupt genügend Zeit für die natürliche Auslese, wie das stets behauptet wurde vom Darwinismus oder vom Neodarwinismus? Zeit zu funktionieren und einzuwirken auf die beobachteten Phänomene? Nein, sagen diese Mathematiker. Niemand hat bisher gezeigt, wie der Mensch nur durch Einwirkung der Zeit und des Zufalls aus dem Nichtmenschen entstehen konnte. Tragischerweise fällt nach der Übernahme der Vorstellung vom Überleben des Stärkeren sofort jede Hemmung weg. Das führte dann bis zur Anerkennung des Rassismus durch die Wissenschaft im 20. Jahrhundert. Christentum der Reformation nicht mehr die Basis für die Ethik der deutschen Gesellschaft bildete und als das politische und wirtschaftliche Chaos hereinbrach, begleitet von moralischer Zügellosigkeit, war der Boden für die nationalsozialistische Gewaltherrschaft fruchtbar. Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei und damit auch der geheimen Staatspolizei, erklärte, das Naturgesetz vom Recht des Stärkeren müsse in die Tat umgesetzt werden. Hitler forderte immer wieder, das Christentum und sein Gebot der Nächstenliebe müssten ersetzt werden durch die Ethik vom Recht des Stärkeren. Es gab viele Ursachen für den Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland. Aber die Theorie vom Kampf ums Dasein wurde immer wieder zur Rechtfertigung des Geschehens herangezogen. Der Humanismus wollte den Menschen zum Maß aller Dinge machen. Aber das nahm ein schlimmes Ende. Unauffälliger und doch mit Nachdruck benutzen einige Anwälte der genetischen Steuerung genau dieselben Argumente zur Untermauerung ihrer Position. Sie sagen, die genetische Steuerung solle angewandt werden zugunsten der Gesündesten, anstatt durch medizinische Fortschritte die Kränklichen am Leben zu erhalten, die doch nur wieder die nächste Generation hervorbringen würden. Als die christliche Überzeugung ihre Verbindlichkeit für die Gesellschaft verlor, hinterließ sie eine Lehre. Es besteht die Tendenz, dass eine Elite sie mit der Errichtung eines totalitären Staates ausfüllt. Sprechen wir von einem totalitären Staat, müssen wir nicht an das Modell der Hitler oder Stalin denken, sondern eher an einen manipulierenden, autoritären Staat. Die Regierungen verfügen heute über derartige Möglichkeiten der Manipulation, wie sie unsere Welt noch nie gekannt hat bisher. Organtransplantationen sind gewiss ein großer Fortschritt, über den wir froh sein können. Um die benötigten Nieren oder andere Organe für eine Transplantation zu erhalten, muss ein Chirurg natürlich den Tod des Spenders abwarten. Früher galt der Tod als eingetreten, wenn Herzschlag und Atem aufhörten. Heute nimmt man ihn bei flacher Hirnstromkurve an. Das ist an sich nicht verkehrt, öffnet aber die Tür zur Ernte bei den Toten. Körper mit flacher Hirnstromkurve könnte man unbegrenzt am Leben erhalten, um Blut zu entnehmen oder auch Organe für Transplantationen und für Experimente. Ohne die absolute Grenze, die das Christentum mit der Einzigartigkeit eines jeden Menschen setzt, können Dinge, die an sich gut sind, dazu führen, dass das Menschsein mehr und mehr verloren geht. Für den modernen Menschen gibt es keine Grenze zwischen dem Erlaubten und dem Unerlaubten. Also bleibt ihm nur die Grenze zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen. Das moralische Muss ist dann nur noch das, was im jeweiligen Moment von der Gesellschaft gut geheißen oder doch hingenommen wird. Nun, ich als Christ, ich habe einen Bezugspunkt, und zwar in der Bibel, einen Bezugspunkt in dem, was sie lehrt. Und auf diese Weise habe ich etwas, wonach ich mich richte. Aber andernfalls, wenn ich nämlich ohne einen Bezugspunkt lebe, nach dem ich mich richte, ohne solche Schubfächer, in denen ich die Gedanken ordne, die man mir entgegenschleudert, dann habe ich überhaupt keine Basis zu urteilen. Ich bin dann ganz nackt vor all diesen Dingen, die man mir zuwirft, ohne jede Möglichkeit zur Aufstellung einer kritischen Analyse. Viele Ehepaare heutzutage können keine Kinder haben, wegen der zu geringen Spermienbildung auf Seiten des Ehemannes. Das kann oft ausgeglichen werden durch künstliche Befruchtung mit dem Samen des Ehemannes. Diese Art der künstlichen Befruchtung wirft kaum ethische Probleme auf. Sie ist sicherlich eine große Hilfe für viele Ehepaare. Dann gibt es aber auch die künstliche Befruchtung mit dem Samen eines Spenders, eines anderen Mannes. Wo ist die Grenze? Wo beginnt der Ehebruch? Ist ein so gezeugtes Kind ehelich oder unehelich? In dem Buch Unsere zukünftigen Erben, Auswahl oder Zufall heißt es, der vernünftigste Vorschlag ist vielleicht der, den Begriff der Legitimität vollständig abzuschaffen. Das verändert nicht nur die sittlichen Maßstäbe, es schwächt auch die Familie. Begründet wird diese Veränderung mit dem Begriff der sozialen Behinderung. Ich nenne so etwas soziales Recht. Wir wären alle froh über die Heilung der genetischen Krankheiten. Verschiebt man aber erst einmal die Grenzen, die mit den Forderungen der Bibel gezogen sind, geht das Menschsein wahrscheinlich oder sicher verloren mit der Zeit. Und die umfassende genetische Steuerung würde hingenommen. Und genauso die Kontrolle. Nach der These von Skinner ist alles, was den Menschen ausmacht, durch die Gesellschaft bedingt. Und die Gesellschaft sollte den Menschen durch positive Steuerung nach ihren Wünschen verändern. George Harris sagt in Psychologie heute, niemand würde über Skinners Attacke auf unseren Freiheitsbegriff in Panik geraten, wenn er nur so vor sich hinredete. Aber er hat ein Programm und Anhänger zu dessen Durchführung. Und die sind oft an einflussreichen Stellen zu finden. Zeitweise kontrollieren sie die Erziehung in den Schulen bis in die untersten Klassen. Bei einer Lehre von der Prägung des Menschen ausschließlich durch die Gesellschaft geht der Mensch als Mensch zugrunde. Der Determinist kann seine Werte einfach nicht ableiten von dem, was existiert. Und daher sind seine Werte und seine Moralbegriffe völlig willkürlich. Wird diese Denkweise erst hingenommen, ist es bedeutend einfacher, wenn man sich Maßstäbe setzt, die willkürlich bleiben. Wie sagt Skinner? Zum Menschen als Menschen sagen wir gern, weg mit dir. Ich denke, wir müssen es sagen, und es ist durchaus nicht trivial, wenn auch längst bekannt. Die Wissenschaft ist unsere neue Religion. Wir sind doch davon überzeugt, dass alle Wissenschaftler objektiv wären, mit Sicherheit. Ohne zu erkennen, sehr oft sind ihre Ansichten ganz eindeutig abhängig von ihrer Philosophie oder etwa ihrer Weltanschauung. Und deshalb hat man sie hingenommen, diese Objektivität, fast blindlings. Sie scheint uns ganz selbstverständlich. Ob es sich dabei um die exakten Wissenschaften, also die Naturwissenschaften handelt, wie die Astronomie oder die Chemie oder die Physik, oder was jetzt akzeptiert wird als beinahe exakte Wissenschaft, die Soziologie oder Psychologie, hat man die akzeptiert, hat man sich einmal entschlossen, dies alles hinzunehmen, hört man bereits nicht mehr zu. Wir schlucken dann, was uns erzählt wird, ohne jedes kritische Bewusstsein. Wie allgemein bekannt, werden politische Gefangene in Russland zur sogenannten Umerziehung in Nervenkliniken gesteckt. Dort verlieren sie ihre bürgerlichen Rechte. Sie werden zu Unpersonen. Manipulation muss, um zu ihrem Ziel zu gelangen, nicht unbedingt so grausam sein. Im Westen hat eine Flut von Büchern und Artikeln und Ideen über psychologischen, soziologischen und chemischen Determinismus den Weg geebnet für den Erfolg zunächst der Idee und dann der Praxis der Manipulation. Die Menschen haben sich allmählich darauf eingestellt, wie eine Maschine behandelt zu werden. Und sie selbst behandeln andere Menschen wie Maschinen. Der technische Fortschritt dient nun weitgehend der Manipulation. Kein geringerer als der namhafte wissenschaftliche Publizist Arthur Koestler hat vorgeschlagen, ein chemisches Mittel zu entwickeln, das den Menschen von Aggressionen befreien und ihm Ruhe verschaffen soll. Mit anderen Worten, eine super Beruhigungspille. Gleich denen, die LSD in die Wasservorräte schütten wollten, schlug er vor, die Städte und Gemeinden sollten das Mittel ins Trinkwasser geben, damit es bei jedem wirken könne. Ich gebe wieder, was in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht wurde. Kenneth B. Clark, früher Präsident der amerikanischen Psychologenvereinigung, schlug 1971 vor, allen politischen Führern Anti-Aggressionspillen zu verabreichen, damit sie nicht mehr aggressiv sein können. Der Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Medizinischen Hochschule von Kansas City, Dr. Kermit Cranty, trat dafür ein, Anti-Babypillen in die Trinkwasservorräte der Welt zu geben, um so das Bevölkerungswachstum zu kontrollieren. Andere schlugen vor, dass der Staat gewissen Ehepaaren Anti-Babypillen bewilligen solle. Auf die Weise könne der Staat bestimmen, wer Kinder bekommen dürfe und wer nicht. Russell V. Lee, ein namhafter emeritierter Professor der Stanford University, ein Mediziner, schlug vor, alle Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst sollten, und zwar einmal im Jahr, tiefenpsychologisch getestet werden. Und in den Fällen hoher Bundesbeamter, sollten die Prüfer es für notwendig erachten, müssten die Tests einem Kongresskomitee übergeben werden, das die Befugnis hätte, Amtsenthebungen vorzunehmen. Das hat nur einen Haken. Die Männer, die die Pillen verteilen und die psychologischen Tests anstellen, wären Könige. Wer kontrolliert denn die Kontrolleure? Und was passiert noch alles, jetzt wo die Grenze zwischen dem, was der Mensch tun sollte und dem, was er tun kann, verwischt ist? Und wenn der Mensch nichts weiter ist als eine entseelte Maschine, was ist er dann noch wert, der weitere Fortbestand dieser Menschheit? Das, was den Unterschied ausmacht zwischen der Weltanschauung der Wissenschaftler von früher und der Vorstellung der heutigen Menschen, die sich nur als Teilchen einer kosmischen Maschine verstehen, beruht nicht auf dem, was die Forschung inzwischen aufgezeigt hat. Der Unterschied liegt vielmehr in einem veränderten Weltverständnis der modernen Wissenschaftler. Sie haben sich von der früheren Grundlage aller Wissenschaft abgewandt, nach der die Welt von einem vernünftigen Gott erschaffen wurde. Der einzige Weg, der uns offen steht, ist der Rückkehr zum Glauben der Wissenschaftler von früher. An einen Gott, der existiert und der nicht schweigt. Und der gesprochen hat in einer Weise, dass die Menschen ihn verstehen. In der Bibel, in der Offenbarung, in Christus. Und in der Bibel und in der Offenbarung in Christus haben wir die Wahrheit. Sie gibt uns den Schlüssel zum ganzen Leben. Sie erzählt uns von der Entstehung der Welt, warum es sie eigentlich gibt und warum der Mensch groß ist als das Ebenbild Gottes. Sie sagt uns, warum der Mensch grausam ist, weil er sich abgewandt hat von seinem Gott und sich selbst in die Mitte gestellt hat, im Sündenfall. Sie sagt uns all diese Dinge und dann gibt sie uns natürlich in ihrer unbedingten Lehre etwas ganz Unverzichtbares. Ein Fundament für Moral und Gesetz.